Ja, war spannend. Also war natürlich viel aufregender als so ein WM-Finale, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so eine neue Rolle anzunehmen, da, und du willst ja auch liefern. Ja, du willst ja jetzt nur nicht das Gesicht sein der Akademie, du möchtest auch da sein, du möchtest präsent sein, du möchtest dich sozusagen preisgeben und dass die Leute auch das Gefühl haben, der ist hundertprozentig dahinter, der steht hundertprozentig dahinter, um was er erzählt, das wird auch umgesetzt. Ne? Nur sich hinstellen und irgendwas erzählen von Gott an der Welt, um dass man mal Weltmeister geworden ist, interessiert nach ein, zwei Jahren keinen mehr.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von bwin mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Einen schönen guten Tag, da sind wir wieder, eine neue Folge Kicker meets the Zone und es ist eine besondere Situation. Ich fühle mich 20 Jahre zurückversetzt. Ernsthaft? Ich sitze mit zwei Typen in einem Club, in einer Ecke und es ist sonst keiner da, weil wir viel zu früh hier sind. Das habe ich wirklich so exakt, als ich 15 war und zum ersten Mal in der Number One Diskothek in Helmstedt gewesen bin, erlebt. Es hat so 2 Stunden gedauert, bis überhaupt irgendein anderer Gast gekommen ist. Ich war so aufgeregt, dass sie mich rausschmeißen, dass ich einfach um 21 Uhr schon in den Club gegangen bin. Benny kennt das bestimmt nicht, weil er einfach kein Privatleben hat, aber Herr Mertesacker kennt das vielleicht. Wie klingelt da was bei dir? Erstmal schönen guten Tag.
Danke dir. Was soll bei mir klingeln? Keine Ahnung. Ich habe auch verzichtet auf Partys und so weiter.
Du warst nie in einem Club?
Ich war schon in einem Club.
Wann das erste Mal?
Wenn es ging. Ich glaube, ich habe versucht, in einen Club zu kommen, als ich noch 17 war.
Ist er?
Und wurde aber nicht angenommen.
Bist nicht reingekommen?
Nee, man hätte ja davon ausgehen können, dass durch meine Körperlänge man hätte denken können, okay, ich wäre vielleicht 19, aber damals in Hannover, in Club, ich wollte mit den Älteren reinkommen und dann hat das nicht gepasst und dann musste ich doch wieder in die Burger Bar zurück. Also
ist dann die Frage, was ist gefährlicher für deine Karriere gewesen später, die Burger Bar oder der Club?
Ja gut, also ich habe mich doch nicht damals getraut, irgendwie einen gefälschten Ausweis hinzuzeigen oder einen anderen Ausweis hinzuzeigen. Deswegen hat der Türsteher gefragt, wo mein Ausweis ist. Ich habe gesagt, ich habe den nicht dabei. Und dann hat er gesagt, okay, dann musst du leider zur Seite.
Das sind so die Schwierigkeiten, über die man nie nachdenkt, wenn man prominent ist. Ich meine, mit 17 hast du deinen absoluten Durchbruch natürlich noch nicht gehabt, aber du kannst natürlich nicht einfach mit einem gefälschten Ausweis als per Mertesacker irgendwo hinkommen.
Du kannst es versuchen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist in einem Fußballland wie Deutschland wahrscheinlich geringer, als wenn du jetzt Basketballer bist oder so.
Also um euch einmal zu erklären, wo wir hier sitzen, wir sind im Herzen Münchens in der Rodman Bar. Schönen Dank an John, den Besitzer, dass wir hier heute für die Podcast-Aufzeichnung sein dürfen. Und wir freuen uns natürlich, dass nicht nur Benny und ich mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen, sondern dass Per Mertesacker, unser DAZN-Experte, mit bei uns ist. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten, könnt ihr dann bei uns auf DAZN erleben auf der Plattform. Ich meine, wir haben dich ja schon gehört bei den Halbfinals der Champions League. Über die wollen wir natürlich reden. Vielleicht auch weiter über Disco- und Burger-Erlebnisse. Das entscheiden wir dann spontan.
Es ist beim Basketball würde man sagen, es ist das größte Line-Up, was wir podcastmäßig bislang hatten. Wobei, nee, Jonas Bolt, 1,97, das war, da habe ich mich auch schon so eingeschüchtert gefühlt, wie jetzt, Gott sei Dank sitzen
wir. Aber im Basketball würde man sagen, wir spielen heute viel über groß und lassen den Zander raus.
Das ist beim Basketball eh ganz gut, wenn man mich da einfach übergeht. Schon besser so.
Per, wir haben 2 Halbfinals erlebt. Wir durften sie zusammen kommentieren bzw. moderieren. Lass mal bei den Bayern, weil das die frischeren Erlebnisse sind, anfangen. Wie beeindruckt bist du von den Jungs, die hier zu Hause sind in dieser Stadt?
Schon sehr beeindruckend, wenn man so die ersten 10, 15 Minuten ausklammert, so mit diesen klaren Torschancen für Lyon auch zurechtzukommen und dann zurückzukommen, das Momentum wieder zu kriegen und ja, die Qualität wirklich dann auch wieder auf den Rasen zu bringen und dann über Einzelaktionen wirklich wieder ja das Team zurückfindet. Das war schon beeindruckend für mich. Trotzdem habe ich auch gesehen, dass da einiges noch zu verbessern ist und deswegen bin ich schon wieder in dem Modus, was passiert jetzt? Was passiert mit Paris? Wie gucken die sich das genau an? Was macht Tuchel? Wie sehr geht er rein in das Spiel? Wie sehr kann man überhaupt jetzt noch eingreifen in diesem Turniermodus? Sind alles so Dinge, die jetzt entscheiden werden im Zuge zum Finale. Aber insgesamt muss man schon sagen, Bayern München in diesen 2 Spielen, Halbfinale als auch Viertelfinale, sehr, sehr beeindruckend.
Aber also du hast es gerade schon angesprochen, die Chancen, die Lyon da hatte. Man ist fast geneigt zu sagen, Paris macht sie, wobei Neymar auch gerade jetzt nicht die perfekte Quote hat, was solche Dinge angeht. Aber fand ihr das nicht auch überraschend, wie viele Möglichkeiten sie dann doch hatten. Ihr habt es ja im Live-Kommentar auch gesagt, in dem Moment, als Serge Gnabry diesen Geistesblitz da hat und sie in Führung bringt, müssen sich die Bayern auch nicht beklagen, wenn sie 0-1, 0-2 hinten liegen. Das ist schon bemerkenswert gewesen, fand ich. Also auch die Qualität der Chancen, die sie bekommen haben.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das Bayern-Spiel mit sich bringt, dass du so hoch stehst, dass du dem Gegner nicht irgendwie Halbchancen zulässt, sondern wenn, dann bricht er richtig durch, ne?
Und das ist die große Frage, die man sich stellen. Lassen wir Mbappé wirklich dann durchziehen und lassen wir ihn wirklich laufen, weil dann wird er nochmal richtig Tempo aufnehmen und kann sich dann Manuel Neuer zurechtlegen. Man muss natürlich auch die Frage irgendwann eröffnen, was hat der Torwart für eine Auswirkung? Und mit Manuel Neuers Weltklasse, also ich habe das ja selbst erlebt, damals auch zu allen großen Turnieren, besonders zur WM, das war so ein gefühlter Libero und ein extra Feldspieler, der nochmal in den entscheidenden Situationen einfach irgendwas dazwischen bekommt und hat dann immer wieder den Unterschied ausgemacht. Sergio Rico auf der anderen Seite, wenn Keylor Navas verletzt ist, das ist natürlich schon so ein Duell, auf das was man natürlich auch beleuchten muss. Die Bayern wissen, kommt einer durch, ist immer noch Manuel Neuer da. Das ist so eine Sicherheit natürlich.
Und das kennst du ja sogar aus der Nationalmannschaft. Ja. Ne? Damals Algerien war dieses ganz große genau. Manuel Neuer vor der, eigentlich schon fast vor der Abwehrspiel. Und ich meine, bei hoher Abwehrkette ist das ja umso gefragter.
Ja, wir haben das damals auch gespielt. Hohe Linie, ohne Druck auf den Ballführenden.
Du solltest später an den Mikros noch eine prominente Rolle haben nach diesem Spiel.
Deswegen war ich davon auch selbst betroffen und natürlich begeistert von der Leistung von Manuel Neuer, der nicht nur in dem Spiel, auch in vielen anderen Spielen einfach den Unterschied immer wieder ausgemacht hat. Die Bayern lassen 2-3 Großchancen zu, gestern auch 3 Riesenchancen zugelassen, 3x1 gegen 1, 2x verkürzt Neuer unfassbar gut den Winkel. Das eine Mal haben sie Glück gehabt mit dem Pfostenschuss, 300%ige Chancen für Lyon ist ein bisschen viel und ich glaube, da muss man sich auch anpassen und Paris anpassen aufgrund der Lage, was Leipzig da gespielt hat. Da war jede gute Möglichkeit, bis auf Neymar, die eine oder andere, da wird er sich sicherlich noch hinterfragen, war ein Tor. Mhm. Und deswegen Bayern München, Paris, das wird ein ganz spannendes Duell, wo beide Mannschaften wirklich sich gut informieren werden im Vorfeld.
Das Gefühl bei Neymar ist natürlich auch, dass er im Finale das Ding dann macht, oder? Also genau. Geht euch das auch so?
Genau. So habe ich es versucht auch zu kommentieren. diese Fehler, die dann gemacht werden, sollten dann wirklich auf ein Minimum reduziert werden, beziehungsweise Neymar dann wirklich zu Weitschüssen gezwungen werden. Ich glaube, da ist er, da kannst du auch nicht alles verteidigen, aber da ist Neuer einfach so gut, dass er Weitschüsse im Großen und Ganzen eben auch gut abfängt. Da hat er einfach auch die Spannweite. Sollte er 1 gegen 1 drauflaufen, würde er sich was einfallen lassen fürs Finale. Da bin ich mir sicher.
Das wird schon spannend. Wir sind ja jetzt, um uns auf Sonntag vorzubereiten, schon so ein bisschen in der Analyse. Du hast ja schon angedeutet, du machst dir da Gedanken und dann setzen wir uns zusammen und basteln so ein bisschen was auch für den Vorlauf. Könnt ihr euch schon drauf freuen am Sonntagabend auf The Zone. Erstmal die Frage an dich, wenn wir jetzt zu Leipzig und dem Duell gegen Paris zu sprechen kommen. Warst du enttäuscht von Leipzig, so toll sie das bis hierhin gemacht haben, Benni?
Ist schwer, das zu sagen. Gefühlt schon, weil du natürlich reingehst mit einer anderen Erwartungshaltung als dann, was du dann bekommst. Aber ey, erinnere dich mal, du hast hier in der letzten Folge mir die lange Nase gedreht mit deinem unglaublich tollen Tipp, dass die Bayern deutlich sich gegen Barca durchsetzen und hast das die ganze Folge abgefeiert. Wer hat gesagt, dass PSG am Ende RB schlägt? Ne?
Ja, du hast 2-1 gesagt, oder?
Ja, okay, das ist immer genau. Noch näher dran an einem, als dein Tipp an einem 8-2. Aber gut, das war jetzt auch ein bisschen schwer vorherzusehen. Also unterm Strich war das ja einfach, muss man ja sagen, hat ja Julian Nagelsmann auch nachher gesagt, die waren einfach besser, da hätten bei uns selbst noch viele Dinge gut laufen können, sie wären immer noch besser gewesen, dann muss man das auch anerkennen. Dass es dann so krass war, wie es sich teilweise auf dem Platz dargestellt hat, fand ich schon.
Ich glaube, es war die Kombination, es sind die besseren Fußballer, die auf einmal auch als Team funktioniert haben. Und ich weiß bei dir zum Beispiel, Per, dass du Marquinhos da immer wieder hervorhebst, weil das genau, glaube ich, der ist, der für das steht, was da jetzt bei Paris dazugekommen ist im Vergleich zu den letzten Jahren.
So ein krasser Verbindungsspieler, ne? Vorher hat man das Gefühl gehabt, Defensive, Offensive ist so ein Auseinander komplett getrennt. Das, was Argentinien auch immer so ausgezeichnet hat, über Jahre, wenn wir gegen die gespielt haben, wussten wir ganz genau, die sind zweigeteilt. Da wird es kein Problem für uns sein. Jetzt haben sie sozusagen so ein paar Verbindungsspieler. Ja. Marquinhos ist einer, der sich da aufgetan hat. Und da ist auch ein bisschen mehr Glaube dahinter. Ich glaube, da kommt jetzt doch noch psychologisch dazu, dieses Viertelfinale gewonnen zu haben, Halbfinale gewonnen zu haben. Da ist Paris. Ich glaube, die spüren das auch, die Unterstützung auch noch aus Paris, die Fans. Ich glaube, das ist, auch wenn sie nicht dabei sein können, ich glaube, da geht einiges ab. Und das wissen die Spieler auch, was sie für eine große Möglichkeit haben jetzt gegen Bayern München, einfach einen historischen Sieg zu landen in der Champions League. Und da glaube ich einfach, Mbappé, Neymar, die performen einfach auf dieser großen Bühne.
Ja, wir haben die Bilder von der Champs-Élysées gesehen. Da gab es dann, glaube ich, auch noch so um die 40 Festnahmen, weil sich da jetzt überraschenderweise nicht alle komplett an die Corona-Vorgaben gehalten haben. Wir reden gleich natürlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher Neymar, Mbappé. Aber müssen wir nicht auch die Maria da noch mal mit auf ein Level mitstellen? Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich jetzt mit einem Kumpel auch noch mal drüber unterhalten, Der liefert ja auch schon bei Real damals, er liefert ja eigentlich immer ab auf dem höchsten Niveau, wenn er denn spielen kann. So. Also ist es nicht so, dass...
Ja, meistens zumindest.
Ne? Ja, oder also zumindest in einem sehr großen Prozentsatz der Spiele, wo er dann gefragt ist, kriegst du auch was von ihm? Irgendwas kriegst du von ihm. So. Ist er nicht auf dem Top-Level sogar ein bisschen underrated? Also müssen sie nicht auch den besonders noch mit auf der Kappe haben? Weil es wird ja wichtig sein, sich eben nicht nur auf die beiden absolut herausragenden zu konzentrieren, weil sie haben halt auch noch so jemanden wie Neymar.
Ja, aber also ganz ehrlich...
Wie Di Maria.
Ja, genau. Aber, ja. Aber gegen Bergamo war es ganz viel Neymar. Ne? Klar, ja. Da war Di Maria nicht dabei, also völlig richtig. Genauso wie Mbappé, der zumindest erst dann zum Schluss reingekommen ist. Ich finde weiterhin, dass wenn du den Matchplan machst, ich weiß nicht, Per, wie du siehst, dass der Fokus erstmal bei Neymar sein muss. Und ganz spannendes Duell natürlich, auf welcher Seite spielt Mbappé und wer spielt gegen Mbappé? Mhm. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich meine, so gut die Barriere ist, aber da muss auch weiter der Fokus drauf gerichtet sein.
Ja, trotzdem finde ich spannend, wenn Davis gegen Di Maria und Di Maria wird nach innen ziehen. Mhm. Also auf Davis rechten Fuß. Ja. Ich finde das trotzdem spannend. Da muss man aufpassen. Ja, weil Di Maria ist ein Spieler, der ähnlich wie Serge Gnabry es gezeigt hat, nach innen geht, jetzt auf seinen schwächeren linken Fuß, aber das ist halt Di Marias große Stärke. Ja. Er ist ja nicht der Spieler, der jetzt mit Geschwindigkeit rechts vorbeigeht. Er ist eher der Spieler, der versucht dann Vorlage zu geben oder direkt abzuschließen. Hat aber auch gezeigt, dass sie relativ variabel sind. Ne? Dort, wo er das Tor macht, ist auf einmal in der Mitte.
Ja.
Und Neymar kreuzt ihn. Also vorher, um ihn dann im Schatten irgendwie zu sehen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall taucht er dann auch in diesen Zonen auf, weil Paris auch versucht hat, unter Druck zu setzen und waren sich auch nicht so schade, auch mal dann zu kreuzen und du gehst dahin und haben Leipzig geschafft, da unter Druck zu setzen. Und wie ich schon gesagt habe, und rotieren gut, deswegen, und der linke Fuß, da muss man ganz arg drauf aufpassen.
Ich hab lange überlegt, weil ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe Leipzig und da auch so einzelne Spieler, Gulaschi zum Beispiel, auch so jemand wie Kevin Campbell, die sind bei mir so abgespeichert unter typische RB-Spieler, ganz geringe Fehlerquote, die strahlen eigentlich immer so eine gewisse Grundsouveränität aus in diesem RB-Konstrukt. Und ich habe dann lange überlegt, wann wohl das letzte Spiel gewesen ist, wo ich RB Leipzig mal so gesehen habe. Weil das war ja, da wird ja auch keiner großartig widersprechen, auch von RB-Seite, das war ja zeitweise so, dass du genau, jeder, der auf welchem Level auch immer mal gespielt hat, hat so ein Spiel schon mal gehabt. Du spielst da, es klappt nichts, plötzlich einer hinten dein Ruhepol, dein Hüter, ballert auch die Dinger dann dem Gegner in den Fuß und du merkst von Minute zu Minute, verdammt, die sind einfach besser. Die sind einfach gerade besser und wir können machen, was wir wollen. Wir kommen der Sache nicht bei. Ich habe zum Beispiel drüber nachgedacht, zur Pause hat Nagelsmann ja doppelt gewechselt. Forsberg und Schick. Ja. Ich habe mich mit ein paar Trainern schon darüber unterhalten. Per, da interessiert mich auch deine Meinung. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich ändere Dinge nicht in der 35. wenn ich 10 Minuten später eine komplette Viertelstunde Zeit habe, den Jungs anderen Plan mit an die Hand zu geben. Es gibt Trainer, die sagen, wenn ich es erkenne, dann muss ich auch direkt schon in der ersten Halbzeit reagieren, wenn es so läuft, wie es gelaufen ist.
Also Frage, hat er ein bisschen zu spät reagiert, meinst du?
Und ich bin mir da immer nicht so sicher, weil ich halt, wie gesagt, von Trainern da auch schon komplett unterschiedliche Ansätze zugehört habe.
Ja, ich glaube, es war ihm einfach wichtig, dass in der Mannschaft eben auch dann, dass alle zusammengeholt werden und dass man sozusagen nochmal einläutet, die zweite, was gut geklappt hat. Also die ersten 10 Minuten waren dann irgendwie auch mal, dass man gespürt
nach der Pause,
hat. Ja, kurz nach der Pause, es war so eine kleine Euphorie. Also ich weiß nicht, ob das verpufft gewesen wäre, wenn man jetzt sagt, oh, man macht den schnellen Wechsel und auf einmal sind alle, weil es gab da einen gewissen Matchplan, auch von Nagelsmann, und den dann innerhalb zu ändern, ich glaube, wäre schwierig geworden. Deswegen fand ich es da wichtig, dass man kurz gesehen hat, okay, irgendwas geht nochmal. Ich glaube, wenn man sie sofort gebracht hätte, wäre das so ein bisschen verpufft, weil dann wären sie untergegangen, auch in dieser ersten Halbzeit, wo keiner genau wusste, was machen wir jetzt eigentlich? Wir liegen 1-0 zurück, wir liegen 2-0, was machen wir jetzt? Ja. Da wusste keiner genau und Nagelsmann hat einfach gemerkt, da kann ich jetzt nicht groß eingreifen, was soll ich machen? Ich kann nicht großartig erklären und wenn ich den beiden das mitgebe, dass die das vermitteln den Spielern, das wird schwierig. Ich glaube, er wollte dann alle zusammenholen, wir ändern das und das und das, so sind die Anlaufwege jetzt, bitte setz es um. Ich glaube, das war okay, dann hätte ich genauso gemacht.
Wie kompliziert ist es überhaupt on the fly als Mannschaft im Zweifel in der 35. oder sagen wir mal auch in der 65. Minute auf so ein komplettes ändern. Also Nagelsmann setzt ja zum Beispiel total darauf, dass seine Mannschaft das auch kann. Ich habe auf meinem so bescheidenen Fußballniveau, ich habe sowas nie mitgemacht. Bei uns gab es das einfach nicht, dass während des Spiels einer in der Kreisliga reingerufen hat, wir stellen jetzt übrigens um auf Viererkette und ich muss in neue Position spielen oder sonst was. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss.
Da muss ich eine kurze Anekdote erzählen aus vom FC Unterföhring von vor einem Jahr, eine meiner Lieblingsfußballgeschichten. Ich stehe auf dem Platz, wir liegen hinten. Es war kein Trainer mit dabei, das passiert dann ja auch auf Amateurniveau, der musste halt arbeiten, das heißt Spielertrainer draußen und es steht irgendwie in der 86. Minute 1-2 gegen uns und der Stürmer ruft rein, der so ein bisschen erfahrener ist und deswegen auch mal ein bisschen Lautsprecher war: Jungs, Taktikänderung, wir lösen die Viererkette auf, und von hinten kommt das Kommando: Wir spielen schon die ganze Zeit mit Dreierkette. Also so kann es auch sein, aber wie ist
nicht,
das umständlich?
Nicht schlecht. Ja, auf dem Niveau, dann akzeptiert man einfach, ist der Gegner besser, ist er besser. Ja, und dann haben wir einfach kein anderes Mittel. Ja. Das hängt natürlich mit der Beziehung Trainer-Mannschaft zusammen und wie oft man das macht, wie oft man das auch trainiert. Also da hängt viel damit zusammen. Während des Spiels, wie gesagt, wenn man einmal einen Plan eröffnet hat, dann auch besonders in der ersten Halbzeit, ändert man ja ungerne. Man möchte ja auch dann erstmal zusehen, okay, 45 Minuten sozusagen erstmal im Kasten und dann wollen wir reagieren, wenn wir was Größeres ändern. Was man in einigen Bundesligaspielen gesehen hat, dass zum Ende des Spiels mal gehen manche mal auf Raute oder ändern was im Mittelfeld. Das habe ich bei Bremen gesehen, das ab und zu reinkam und dann hat er gesagt, okay, wir gehen auf Raute und alle wussten Bescheid und waren sofort sozusagen auch switched on. Aber das ist natürlich eine Vertrauensgeschichte und auch das hängt von der Beziehung Trainer-Spieler und auch Trainingspensum ab.
Deswegen. Aber nehmen wir jetzt deine Position als Innenverteidiger. Wenn du auf dem Platz gestanden hast und ich weiß nicht, ob sowas jemals bei dir gegeben hat, aber theoretisch wäre es ja möglich gewesen, ihr fangt in der Viererkette an, du spielst einen von den beiden Innenverteidigern und dann ruft der Coach rein, wer auch immer das dann gewesen wäre, Thomas Schaaf, Wenger, wer auch immer. So, jetzt Dreierkette. Also kriegt man das wirklich sofort in den Kopf oder beeinflusst das auch einfach sehr das eigene Spiel, weil du dich ja erstmal nicht nur auf dich selber konzentrieren kannst, sondern auf einmal schauen musst, okay, jetzt sind die Räume ja anders verteilt.
Ja, das ist schon eine große Umstellung für jeden einzelnen Spieler. Aber trotzdem versucht man dann natürlich, die Informationen zu nehmen und sagen, okay, was müssen wir jetzt machen? Müssen jetzt, für einen Innenverteidiger geht's, weil dann auf Dreierkette, aber wer wird der dritte Mann? Mhm. Wer geht auf die Außen? Wer ist im Mittelfeld? Wie ordnen wir uns da an? Das dauert erstmal ein bisschen, ne, bis man in diese neue Formation auch reinkommt. Deswegen bin ich kein großer Fan. Ich habe es auch nicht oft erlebt. Wenn ich Innenverteidiger gespielt habe, dann war es meistens halbrechter Innenverteidiger. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Ne, ob man dann nochmal umgestellt hat von 4-4-2 auf 4-3-3, das war dann einfacher, weil dann eine Position vielleicht aus dem Mittelfeld wird dann zum Stürmer, das wurde meistens ausgeglichen auch mit dem Tausch, das war dann 1-1, positionsgetreu, das ist dann einfacher. Aber natürlich Dreier-, Viererkette mit Wingbacks, da muss man dann gucken, dass man gut eingespielt ist und das ist nicht immer der Fall. Und da sieht man natürlich auch, dass die Spieler dann die Entscheidenden sind, können sie es gut aufnehmen, können sie es gut weitergeben. Und können sie das gut, was sie gelernt haben im Training, dann auch bestmöglich umsetzen. Also deswegen bin ich erstmal kein großer Fan davon.
Das ist übrigens eine schöne Aussage gewesen von Thomas Tuchel. Am Ende sind es die Spieler, die das Spiel entscheiden. Angesprochen auf die Thematik, du, sie gegen Nagelsmann, ist das auch ein Coaching-Duell? Und er hat da eben sehr ehrlich gesagt, am Ende ist es halt das Players-Game. Die werden das entscheiden. Und das finde ich irgendwie auf dem Niveau, gerade wenn man dann auch die Spielerpersönlichkeiten sich anschaut, die da jetzt im Finale aufeinandertreffen, auch geil, weil so ist es ja. Also das kenne ich von der NBA, wo selbst so ein Greg Popovich als der Trainer-Guru der San Antonio Spurs sagt, ich kann mir Mühe geben, aber am Ende ist es immer ein Players-Game. Und das ist ja auch das, was es irgendwie so reizvoll macht. Ne?
Und das schöne Zitat vom Guardian dazu über PSG, das passiert, wenn die Superstars ihr Ego vor der Tür lassen.
Ja.
Und aber mit dem Nachsatz auch noch und sich an Tuchels Plan halten. Also kam schon auch noch mit dazu. Aber ich finde diese Analogie so schön, ne? Weil das, und das sagen ja jetzt auch alle, also auch Mbappé, ich habe jetzt noch mal ein Interview mit ihm gelesen, hat relativ offen gesagt, wir sind jetzt alle auch mal noch einen Schritt aufeinander zugegangen und wir sind auch nicht mehr nur wir beide irgendwie auf uns fokussiert, sondern die Mannschaft, das ist jetzt alles mehr zusammengewachsen. Jeder hat wirklich so ein bisschen das Ego genommen und an den Haken gehangen und wir haben jetzt diese Mission in 3 Spielen, das ist der schnellstmögliche Weg, Champions-League-Sieger zu werden, das zu versuchen. So. Und das hast du halt gemerkt, weil die sind da schon mit einer sehr breiten Brust und einem sehr viel Überzeugung in sich und in die Mannschaft da aufgetreten. Und
trotzdem muss man ja eins ehrlich sagen, ne, wenn wir jetzt aufs Finale blicken, so einen Gegner haben sie logischerweise noch nicht gehabt. Also Bergamo, Chapeau, Richtig. Toller Fußball, hat uns begeistert, war ja auch viel Pech dabei. Am Ende dreht Paris, das Ding kommt weiter. Leipzig ist auch gut durch die Saison gegangen, aber hat uns halt ein bisschen enttäuscht. Das war dann ein Spiel mit auch individuellen
Fehlern. Außer optisch. Julian Nagelsmann, finde ich, der optisch hat er einen Akzent gesetzt.
Ja. Was war das für ein Muster? Was war das? Das war kein Karo-Muster, ne?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja. Ich könnte es mir auch als Teppich vorstellen.
Ich hab gestern bei den Kollegen von t-online.de gab es eine, wie heißt der nochmal, Michalski oder so, das ist so ein Designer oder so, und der wurde damit konfrontiert. Und sagen wir mal so, er hat wenig gutes Haar an Julian gelassen, das Zitat war, glaube ich, das war gut gedacht. Und dann aber der Hinweis, Stoff falsch, Muster falsch, im Sommer bitte was nicht aussieht, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, so teppichmäßig. Er hat auf jeden Fall einen Akzent gesetzt. Ich wüsste aber, also man kann natürlich, du bist jetzt Trainer, du weißt, du trainierst dein erstes Halbfinale, guckst in den Kleiderschrank, du hast die Standardvariante komplett schwarz. Ja. Die hätte übrigens Michalski auch empfohlen. Oder du guckst ein bisschen weiter rechts und da hast du so ein paar andere Varianten. Und er hat sich für die...
Ja gut, es ist halt auch der, das ist hier, wenn wir hier wieder bei der Location sind, ne? Es ist die eine große Party im Jahr. Willst du da im schwarzen Sakko kommen oder haust du einen raus?
Könnte es nicht vielleicht auch sein, dass er geglaubt hat, dass er dadurch zumindest in einer der beiden Hälften den Mbappé ein bisschen verwirrt, weil der ist ja auf seiner Seite gewesen. Und wenn der jetzt nur ab und zu mal einen Blick nach draußen riskiert und von dem Anzug auf ein bisschen irritiert ist, hätte es schon was gebracht. Wenn er einmal den Ball nicht sauber annimmt, wenn er eigentlich hätte durchstarten können.
Dann wäre es das schon wert gewesen, meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Lass uns mal aufs Finale blicken. Übrigens, eine Sache will ich noch loswerden. Lyon hat uns auch begeistert, ne? Also die haben es toll gemacht, auch wenn sie jetzt eben raus sind. Aber du hast es ja gesagt, tolle Anfangsphase und sie haben sich teuer verkauft, auch wenn es am Ende deutlich war, weil...
Vorher Juve raus, genau, ne? City also raus.
Das wollte ich nur noch
einmal
erwähnen.
Das kann gegen die Bayern auch anders laufen, ne? Genau. wenn sie da eine Chance nutzen.
Ja. Unterm Strich hat Per ja auch schon gesagt, das sind die beiden besten Mannschaften im Finale und das ist ja auch das, was mich jetzt so begeistert und mir selber so viel Lust dann drauf macht, dass dieses Finale am Sonntag stattfindet. Und weil wir eh auch in die Taktikanalyse gehen in den nächsten Tagen und uns dann anschauen, was könnte es für Schlüsselduelle geben? Mbappé, vielleicht der schnellste Spieler Europas zusammen mit Fonzie Davis, der aber halt gerne über die linke Seite kommt. Du hast ja schon gesagt, rechts Di Maria könnte auch ein ekliges Matchup werden, weil er so gerne in die Mitte zieht. Mbappé, anderer Typ, der trifft da sehr wahrscheinlich auf den langsamsten Spieler in der Kette. Das bringt einfach diese Bayern-Mannschaft so mit sich. Alaba enorme Grundschnelligkeit, Davis auch Boateng in Sachen Grundschnelligkeit ja immer noch ein bisschen unterschätzt. Und dann ist halt die große Frage, Kimmich wieder rechts oder ist Pavard vielleicht fit? Egal wer spielen wird, Per, er wird langsamer sein als Mbappé. Ist das vielleicht so der X-Faktor aus Pariser Sicht?
Einer der X-Faktoren. Also man muss da ganz klar sagen, dass Bayern sich das anschauen wird und sicherlich auch denkt, ist das ein gutes Matchup? Kimmich ist clever genug, um einzuschätzen, kann ich da mithalten oder nicht, und hat immer noch eine Absicherung in Jerome Boateng. Trotzdem denke ich einfach, dass Bayern sich ein bisschen umstellen muss. Und besonders auf diese Umschaltbewegung muss ich einfach clever anstellen. Und vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht müssen wir sie mal kurz anspielen lassen. Ja, das ist einfach dann auch die sichere Variante, zu sagen, okay, wir lassen uns fallen. Wenn der Gegner den Ball hat und sicher den Ball hat ohne Druck, wir lassen uns einfach mal 5 Meter fallen und lassen Mbappé halt eben kurz anspielen. Dann ist er eher ungefährlicher. Trotzdem muss man auch sagen, dass sie, wenn sie anspielen lassen, hat man auch gesehen gegen Leipzig, erste Aktion sozusagen, Mbappé traut sich auch sozusagen den tiefen Pass zu spielen direkt auf Neymar, das war die erste Chance.
Stimmt, ja.
Also die drei, da wird man nicht ohne, da wird man nicht mit der weißen Weste rausgehen. Das muss man sich auch vorher irgendwie auch bewusst machen. Deswegen, ich würde schon zusehen, dass besonders wenn ich Kimmich wäre und Bayern bleibt bei dieser Aufstellung, was ich mir vorstellen kann.
Würdest du es auch so machen? Also selbst wenn Pavard spielen könnte?
Ja, ich würde dabei bleiben. Ich glaube, Hansi Flick ist auch ein großer Fan von Konstanz. Klar würde er sich das angucken. Mbappé auf der linken Seite. Trotzdem wechseln die so oft, dass man gar nicht genau weiß, wer spielt gegen wen. Ja. Und Kimmich hat da einfach gezeigt, dass er ballsicher ist. Und man kann es auch umdrehen. Ne? Mbappé bleibt vielleicht stehen und Kimmich kann sich dann austoben, kann die spielerischen Lösungen irgendwie auch haben. Davies genauso. Ich meine, wenn der mitmarschiert, Di Maria wird sich ein paar Mal umgucken. Wo ist er denn jetzt? Muss ich denn auch zurückarbeiten? Und besonders in den letzten 20, 30 Minuten, da sieht man von den dreien sehr, sehr wenig Defensivarbeit. Deswegen, es gibt hüben wie drüben Chancen, als auch Risiken. Und die Mannschaft, die wirklich am besten diese Duelle auch gewinnt, diese entscheidenden Duelle, die wird es dann machen am Ende.
Wie ist dein Tipp? Nutze dein Wissen bei bwin und mache deinen Tipp zur Wette. Als Neukunde profitierst du von der 100-Euro Joker-Wette. Zudem kannst du mit bwin und DAZN europäischen Spitzenfußball live erleben. Jetzt bwin.com/DAZN besuchen, wetten und 2 Monate DAZN kostenlos dazu bekommen. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden. bwin, das ist unser Spiel.
18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter glücksspielhilfe.de.
Das ist ja eigentlich das ganz große Ding bei Paris, ne? Sind sie in der Lage, genug Lyon in das eigene Spiel reinzubringen und defensiv die Sachen, die Barcelona komplett falsch gemacht hat, rauszulassen? Weil sie haben halt zum Beispiel da vorne nicht die Jungs, die Bock haben, total gegen den Ball zu arbeiten. Machen sie das in so einem Finale oder reicht der Rest mit Leuten wie Marquinhos, die da jetzt genau diese wichtigen implementierten Spieler sind? Ich glaube, also ich meine, wir haben vorher gesagt, Lyon ist als Gegner bei so formstarken Bayern vielleicht sogar der unangenehmere, weil sie anderen Fußball spielen als Barcelona oder auch vorher Chelsea. Was spielt jetzt Paris für einen Fußball? Weil ich meine, selbstbewusst sind sie, die wollen schon ihren eigenen Stiefel runterspielen.
Klar, und da haben sie sich auch das Spiel angeguckt und Lyon war unglaublich stark in dieser Umschaltbewegung und Barcelona hat es total verpasst, ne? diese Dinge, die wir auch aufgezeigt haben, versucht auch zu analysieren, wirklich diesen Diagonalpass zu finden bei dem Gegenpressing oder direkt auf die Stürmer zu spielen. Das wird Marquinhos wird sich das genau angucken und Mbappé, wenn sie halt vorher besprechen, okay, der erste Ball, den du hast, der geht lang, dann wird der Ball lang gehen. Mhm. Und dann ist da schon mal eine Absprache, die ist einfach verständlich und sicherer für Paris, als dass sie das Barcelona spielen wollen. Wir machen es erstmal Tiki-Taka und versuchen uns aus diesen Situationen zu lösen, spielerisch, was sicherlich eine Variante ist, aber eine sehr, sehr riskante. Ich glaube nicht, dass sie das aufs Spiel setzen.
Du hast es mir in der Vorbereitung auf dieses Spiel gestern schon so ein bisschen erzählt. Wir hatten ja du hast es noch nicht gesehen, ne? Holst du bitte noch nach unsere Vorberichterstattung vor diesem Spiel?
Ja, hab zu spät eingeschaltet gestern.
Ja, warst wieder zu busy. Hast mich verpasst. Wir haben eine Szene rausgesucht vom Spiel gegen Barcelona, logischerweise aus Sicht des FC Bayern München. Also wir hatten zwei Szenen, aber eine war ganz schön, nämlich vor dem 2:1, wo Boateng sogar den Ball verliert und dann ging es um das Thema Gegenpressing. Und ich fand es echt spannend, weil man sieht, dass Barcelona eben nicht dieses Denken drinnen hat, was Lyon dann gezeigt hat. Also Ball gewinnt, zack, nach vorne. Ne? So richtig die Pfeile ausgepackt, straight in Richtung gegnerisches Tor, sondern Barcelona ist es halt auch aus der heimischen Liga gewohnt. So, jetzt haben wir den Ball wieder und ich glaube, das war da sehr deutlich in der Szene. Die Jungs haben halt einfach dieses Denken drin, alles klar, wenn wir den Ball haben, dann spielen wir erstmal wieder unseren Spiel und Stiefel, nämlich Ballbesitz, Fußball. Und da war Bayern halt brutal drauf. Dann gehen wir haben das gezeigt, dann gehen wir in die dritte Minute und Lyon zeigt das komplette Gegenteil, Ball gewinnt, bam, nach vorne und sie haben sofort diese Riesenchance. Und du hast gesagt, Per, das waren tatsächlich genauso Sachen, die man bei euch im Training vor dem Spiel gegen die Bayern geübt hat, diese Pässe.
Ja, nicht so den direkten Ball nach vorne. Es war so eher mal so versucht, wenn die Bayern eben kommen, ins Gegenpressing mit 3-4 Mann, ist immer der diagonale Pass auf der anderen Seite sozusagen frei. Den haben wir versucht oft zu trainieren und dann bei Ballgewinn der erste Ball zurück und der zweite Ball direkt nach vorne auf dieser diagonalen Ebene. Wir haben es gestern gezeigt, da war De Jong, der ganz frei stand, der aber auch nicht so klar war. Weißt du, er stand da so und er wusste gar nicht um seine besondere Position, die er hatte. Also natürlich muss direkt Klick machen. Ballgewinn, ein Ball zurück und direkt den Diagonalball. Und da muss natürlich der bereit sein. De Jong ihm war nicht klar. Oh, wir haben jetzt erstmal den Ball. Oh, wir machen es erstmal ruhig. Also das muss natürlich schon dann eingespielt sein und im Spiel unter richtigem Gegnerdruck ist es dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber wir haben das oft versucht, weil wir wussten um die Stärke der Bayern, wie können wir Lösungen finden für dieses extreme Gegenpressing. Irgendwer ist immer frei. Du musst natürlich in der Lage sein, ruhig zu bleiben, einen Pass zu spielen, meistens zurück und den zweiten dann direkt nach vorne zu spielen, um den freien Mann zu finden.
Sie haben natürlich auch noch eine Waffe und so eine nicht so richtig bemessbare Variable. Also Neymar kann natürlich im Zweifel auch mit dem 1 gegen 1 mal was auflösen, was vielleicht außer ihm sonst nicht so viele Menschen auf der Welt können. Ne? Ich habe noch so ein paar Dribblings da aus dem Stand teilweise auch im Hinterkopf. Und das ist ja nochmal so eine Dimension, die es mit reinbringt. Und das sind alles Dinge, die sie im Hinterkopf haben müssen. Also diese offensiven Waffen, wir können vielleicht auch gleich nochmal über die Pariser Verteidigung sprechen, denn auf die wird auch eine ganze Menge zukommen. Aber diese offensiven Waffen und diese Vielschichtigkeit, die du allein nur durch Mbappé und Neymar drin hast, zwischen eben, du kannst ganz viel Tiefgang reinkriegen und Tempo und du hast aber halt auch einen, der gefühlt jeden Spieler auf der Welt im 1 gegen 1 rausnehmen kann. Und plötzlich ist auch wieder Raum da.
Also jetzt, wo wir so drüber reden, glaube ich, dass die Abwehr von Paris gar nicht so die entscheidende ist, sondern wie viel machen die Jungs mit nach hinten, wenn Davis und Kimmich das Tempo anziehen. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht machen wir uns auch nochmal ran, dann ja, ist das echt was, wo man Paris knacken kann, weil jede Mannschaft auf der Welt hat Schwachstellen. Und bei Paris ist die Rückwärtsbewegung dieser Stars auf Außen die größte, oder?
Weil sie meistens auch dann immer stehen bleiben, besonders dann im fortgeschrittenen Spiel. Das hat man jetzt auch wieder gegen Leipzig gesehen. Okay, da stand es 3-0, da haben sie sich geschont quasi fürs Finale. Trotzdem muss man dazu sagen, wie oft machen sie diese Bewegung mit? Bei Di Maria besonders am Anfang, besonders im Finale kann man sich natürlich vorstellen, okay, am Anfang sind wir ein bisschen aktiv,
wird gepowert, aber
das ist nicht natürlich für die. Deswegen wird es da auch Möglichkeiten geben. Deswegen weiß Bayern auch darüber Bescheid und sagt, wir müssen erstmal sicher stehen und müssen erstmal weniger Risiko gehen, besonders mit der hohen Linie, weil wir wissen, in der zweiten Hälfte wird das immer weniger von den drei da vorne. Und dann können wir natürlich Überzahl spielen über die Außen. Das könnte vielleicht auch ein Faktor werden, wo sich die Bayern halt ein bisschen zurücklehnen, nicht 100% aufs Risiko gehen. Klar, Druck ausüben, aber in der letzten Kette, wenn man sich nicht 100%ig sicher ist, lass uns lieber nochmal 3 Meter fallen.
Ich bock jetzt.
Wie habt ihr, oder wie nehmt ihr, weil ich habe jetzt durch diese Champions League, durch diesen besonderen Modus, sehr viel mehr Interviews, Pressekonferenzen, Thomas Tuchel vor der Flinte gehabt. Mhm. Ich habe ihn nicht aus den Augen verloren, weiß schon, was er da in Paris so macht, aber natürlich auch erinnere mich, wie er in der Bundesliga gewirkt hat und so weiter. Ich finde auch, dass er nochmal, auch so was die Außendarstellung und so weiter angeht, auch einen Step nochmal gemacht hat. Er wird nicht mehr ganz so verbissen. Er weist trotzdem Journalisten schon auch noch darauf hin, wie nach dem Pokalfinale, die Pressekonferenz habe ich mir angeguckt, als sie gesagt haben, ihr habt ja wieder kein Tor geschossen gegen Lyon, und er so, ja, wir haben ein Spiel gewonnen und es ist ganz schön schwer, gegen die Tore zu schießen. Das haben jetzt auch noch andere Mannschaften erfahren müssen. Also ich finde auch, dass er so bei der Außendarstellung, er wirkt etwas in sich ruhender, nicht mehr ganz so, was ist das richtige Wort, getrieben. Ich finde so, das hat es früher immer ganz gut beschrieben
bei
ihm.
Eine enorme Lockerheit. Also das
ist natürlich auch leicht, wenn du Runde für Runde weiterkommst. Ja.
Wir waren in Dortmund zusammen beim Paris-Spiel, quasi so das letzte mit richtig Zuschauern. Ja. Und da habe ich ihn am Tag vor dem Spiel, ich glaube, das erste Mal so ein bisschen persönlicher kennengelernt, weil wir ihn da für Interviews hatten, und da fand ich ihn auch schon unglaublich entspannt. Und eben nicht nur, oh, Kamera ist an, ich mache jetzt hier den netten Sunnyboy, sondern auch wirklich off the record freundlich und nett, obwohl er da natürlich auch von Interview zu PK-Termin und so weiter ist. Ich weiß gar nicht, wie intensiv hast du ihn kennengelernt?
Ja, auch wegen der Formation, auch wie er gegen Nagelsmann so einfach gesagt hat, du, Julian ist jederzeit in der Lage, sein System umzustellen, und wir machen es einfach und klar für die Jungs, wir bleiben in unserem System, wir machen das jetzt, also weißt du, so gar nicht so Übertraining machen oder Übertrainer sein, ne? Einfach dieses, die sich auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, so komme ich besser rüber, bei den Medien, bei den Leuten, bei den Spielern, so einfach ein bisschen rauszunehmen von dieser Intensität und jeden wegcoachen von den anderen Trainern und auch so aggressiv dazu kommunizieren. Es war einfach so, nee, der macht das gut, die machen das gut. Wir halten es einfach für unsere Mannschaft, weil damit fühlen wir uns am wohlsten. Das habe ich akzeptiert, das sehe ich. Ich habe gewisse Dinge eingebaut, gewisse Spiele auf gewisse Positionen gesetzt, da fühle ich mich mit gut, da gehen wir jetzt rein. Und da hat er, glaube ich, extrem viel Vertrauen gewonnen. Und einfach auch so, du musst ja auch locker als Paris-Trainer, stelle sich vor, als Paris-Trainer mit dem Druck sozusagen, gewinne ich die Champions League nicht, bin ich weg. Ja. Bin ich jetzt verbissen oder lasse ich einfach mal bisschen hier auch mal walten, sozusagen.
Eine Sache nach dem RB-Spiel hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt. Der ist zum Athletiktrainer von RB gegangen, weil es gab wohl während des Spiels einen Disput mit Nagelsmann an der Seitenlinie.
Okay.
Und das war eigentlich alles okay, weil er wollte seine Spieler schützen, hat Nagelsmann danach verraten, die haben ihm zu viel gefoult, die Leipziger. Das hat Nagelsmann sogar selber eingestanden. Dann ist irgendwann der Athletiktrainer dazugekommen in diese Kommunikation rein.
Ah, okay.
Und das fand der Tuchel nicht gut. Und das hat er ihm nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Ich habe jetzt auch nochmal so ein Video gesehen, wo man dann so hört, das ist eine Schande, dass du das jetzt nicht wenigstens zugibst, hat er gesagt. Aber das fand er nicht gut. Also lass die beiden Headcoaches da sich aneinander abarbeiten, und dann ist auch alles wieder in Ordnung, weil sie sich ja nun auch kennen, vor allem mit der Vorgeschichte. Ja, fand ich auch schon wieder ganz interessant.
Gehört dann ja auch dazu. Ich finde das mit dieser Leichtigkeit beziehungsweise der nicht mehr vorhandenen Verbissenheit, wenn sie denn mal da war, und das war ja schon irgendwie auch zu Dortmunder Zeiten der Fall, ganz wichtig, weil du hast gegen Leipzig ja eines gesehen, Paris war brutal gut, weil diese spielerische Leichtigkeit da war, auf dem Platz. Neymar allen voran, so, und was braucht der für einen Coach?
Ja.
Also, wenn du draußen die Leichtigkeit vorlebst, wenn du halt mit einem Lächeln zum Training kommst, wenn du da draußen vielleicht auch noch in der Kabine halt einfach was anderes an den Tag legst als der absolute Knochenhund, dann kriegst du es hin, den Typen zu solchen Aktionen zu bringen, wie dieses Tor, was er mit der Hacke vorlegt, ne? Weil das dann einfach so, und dieser Freischuss, den er dann einfach nochmal versucht, direkt draufzuziehen, weil er sagt, ja, ich bin Neymar, wer soll's machen, wenn nicht und so. Aber das funktioniert natürlich, wenn du einen Trainer hast, der sich so darauf einstellt. Und ich weiß nicht, ob er das absichtlich tut oder ob so ein Sabbatjahr bei uns allen dazu führen würde, dass wir häufiger lächeln und lockerer durchs Leben laufen, weiß ich nicht.
Bei Trainern ist es auch einfach, je länger die Karriere läuft, also mit wie vielen auch Journalistenkollegen ich über bestimmte Trainer gesprochen habe, Friedhelm Funkel oder Ewald Lien, die waren zu Beginn, als sie in der Bundesliga waren, waren die auch verbissen bis zum geht nicht mehr, haben hinter jedem Fahren haben sie irgendwo einen lauern sehen, der ihnen irgendwas Böses will. Und je länger das dann geht, so alt ist er natürlich jetzt noch nicht, der Thomas Tuchel, aber ein bisschen was hat er jetzt schon, oder mehr als Trainer, die vielleicht 10 Jahre länger in der Karriere sind, hat er auch schon erlebt, auch zu Dortmunder Zeiten. Du wirst halt auch du musst als Trainer auch lernen, irgendwie mit diesem ständigen Druck, weil sie sind nun mal die Gelackmeierten immer. Der Trainer ist als Erste immer der Gelackmeierte. Dafür wird er auch gut entlohnt, aber es ist nun mal einfach so. Wer fliegt denn als Erstes? Es wird nicht die Mannschaft ausgetauscht, sondern der Trainer. Und wenn du dann irgendwann deinen Frieden damit gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dann macht dir der Rest des Jobs auch einfach mehr Spaß und geht dir vielleicht ein bisschen leichter von der Hand, als wenn du machst natürlich auch die negativen Erfahrungen. Ist doch klar. Julian Nagelsmann sagt nicht umsonst auf Pressekonferenzen mittlerweile, ja, das ist jetzt eine Frage, die stellt er dem Nagelsmann, weil er wisst, der antwortet auf jeden Quatsch und beantwortet solche Fragen eben nicht mehr, weil du, wenn du eben zu Beginn sehr kommunikativ bist, auf zu vielen Dingen eine Meinung hast, hauen sie dir natürlich die Schlagzeilen um die Ohren. Das heißt, du musst schon immer abwägen, wie machst du es. Aber wenn du nicht hinter jeder Frage sofort, der will mich aufs Glatteis führen, glaubst du, dass das kommt?
Ja, ich verstehe schon. Ich meine, wie oft musst du dir als Spieler heute noch anhören, die Sache mit der Eistonne damals, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie oft das... Also ich glaube, seit ich dich kenne, war ich in 100 Gesprächen dabei, wie... Das meinen die Leute nicht böse, aber wie krass sowas hängen bleibt, ne?
Habt ihr das in eure Aufwärmroutine vor den Sendungen vielleicht mit eingebaut? Ist das... Also es gibt...
Er stülpt mir einmal eine Eistonne über, bevor es losgeht.
Weil es gibt ja so
den... Einmal mit dem Kopf rein.
Es gibt ja so den Klassiker, wenn man irgendwie Toncheck macht, dass man fragt, was hat derjenige zum Frühstück gehabt? Ja. Ich dachte, bei euch kam vielleicht das Wort Eistonne irgendwie mit vor, aber gut.
Ja, nee, haben wir nicht. Übrigens, interessanter Punkt, unterm Strich standen da jetzt 3 deutsche Trainer im Halbfinale, gerade wenn man Tuchel und Nagelsmann rauspickt, Jungs, die keine großen Spielerkarrieren hatten. Das ist was, das wir vielleicht in Deutschland jetzt schon so ein bisschen gewohnt sind, ne? So Tedesco und wer da noch alles dabei ist, Baum, diese junge Generation, Kohfeldt, da sind einige davon. In England kennt man das gar nicht so.
Nicht so richtig. Wenn man jetzt junge englische Trainer, Eddie Howe, aber hat selbst gespielt bei Bournemouth, hat jetzt seine lange Geschichte mit Bournemouth beendet durch den Abstieg. Der ist sehr interessant, einfach aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Erfolge mit diesem kleinen Verein. Den könnte man sich vorstellen, dass der jetzt nochmal so einen nächsten Schritt macht. Aber sonst, so wo du denkst, U23-Trainer, die mal die Chance bekommen, in der ersten Mannschaft zu trainieren, da ist die Verbindung überhaupt nicht da. Also eigentlich ist das ja ein deutsches Vorbild jetzt sozusagen,
ja,
dass junge Trainer eine Chance bekommen und die Chance nutzen und dann jetzt Champions League Halbfinale, da könnte man von der Insel wieder rüberschauen und sagen, was kann man sich da jetzt abschauen? Natürlich wird viel investiert auch in das Trainerwesen in England, aber da dieses Vertrauen, ja, es fehlt und meistens auch mit den großen Geldern ist man dann in der Lage, Trainer aus dem Ausland zu holen, der eine Riesenreputation hat, anstatt die kleine Lösung, manchmal sogar bessere Lösung, mit weniger Geld zu machen. Aber vielleicht schaut man sich das mal an und versucht, diesen Schritt zu gehen. Aber bisher hat sich noch keiner groß getraut.
Ja, es ist spannend, ne? Also jetzt, wo du sagst, es ist wirklich, also Harry Redknapp muss natürlich auch immer irgendwo unterkommen. Das heißt, ein Stuhl ist immer schon mal weg. Und es ist wirklich so. Es ist ein bisschen wie wir... Wo wir ganz am Anfang unserer bescheidenen journalistischen Karriere waren, da war das auch in der Bundesliga gerade so am Entstehen. Ja, ja, da gab es immer, und das ist jetzt die Premier League, entweder die üblichen Verdächtigen oder, erinnere dich mal, was war damals, dann holt Stuttgart Trapattoni und so weiter, also du hast dann die aus dem Ausland oder du hast die üblichen Verdächtigen, die immer auf dem Karussell sind. Und irgendwann fing das an.
Ja, genau. Irgendwann kamen so Leute, dass man selber in Deutschland gesagt hat, wer ist das? Ach, der war vorher Co-Trainer. Okay, die setzen jetzt auf diesen jungen Mann. Und wenn ich jetzt auf
und der hatte dann noch meistens ein paar Spieler aus Amateure mitgebracht, die dann auch manchmal ganz gut gespielt haben. Also das war eine Geschichte, auf einmal alle Feinde guckt, oh, das kann ja klappen mit einem jungen Trainer, der auch nicht so viel Geld verdient, der ein paar Spieler von unten noch...
Du musst gar nicht Dick Advokat holen.
Aber in England habe ich das ja wirklich nicht bei einer Person auf dem Schirm, dass irgendwie, also es ist wirklich egal, wer Leicester sagt, okay, wir mussten uns von unserem Trainer trennen, der Neue ist unser ehemaliger U23-Coach, der irgendwie seit der U15 alle Lehrgänge gemacht hat und die Mannschaft nach oben geführt hat. So, vielleicht setzt Arsenal irgendwann auf den führenden Academy-Leiter. Das wäre doch mal ein Schritt.
Ich weiß nicht, also es ist, manchmal hat man das Gefühl, in England ist es wirklich so ein schwerwiegender Job und jetzt müssen wir einen High-Profile da holen, um diesen Job hinzubekommen. Und dann meistens ist es so, dass dieser extrem teure Trainer aus dem Ausland bringt dann meistens immer noch 5, 6 Co-Trainer mit. Mhm. Und dann hast du einen riesen Stab, aber vor Ort hast du eigentlich auch gute Leute. Deswegen vielleicht
Nur der Nationaltrainer passt ins Bild. Den haben sie vom U21-Coach zum Headcoach befördert.
Genau, das ist,
ist auch verrückt, ne? Also der die Nationalmannschaft führt, ist der Einzige, der in dieses Bild passt.
Ja, sonst englische Coaches in der Premier League. Wie gesagt, Eddie Howe ist gerade runtergegangen und hat jetzt aufgehört. Ansonsten sucht man da ein bisschen länger.
Ja, vielleicht gucken Sie sich das ab von uns in Deutschland. Ich meine, Sie haben irgendwann gecheckt nach Vorbild Deutschland, es ist ganz gut, vernünftige Torhüter hinten drin stehen zu haben.
Ja.
Das haben Sie jetzt hingekriegt. Ich meine, jedes Top-Team, Ederson, Alisson & Co. ist jetzt mit einem guten Torhüter ausgestattet. Vielleicht sagen Sie sich jetzt auch hier so Coaches, die gar nicht zwingend den großen Namen haben, aber halt eine fundierte Ausbildung und so, die können was bringen. Ich meine, Thomas Tuchel bei Mainz, was müssen die auf der Insel damals geschaut haben, als der zu Dortmund gegangen ist und so, what's his name? Und jetzt ist halt bei Paris vielleicht der kommende Champions League.
Wie spricht man den eigentlich Trainer. Englisch aus?
Tuchel.
Thomas Tuchel. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie so
Französisch geht's schön, ne?
Tuchel, ja. Thomas Tuchel.
Tuchel. Aber Tuchel ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. Wir haben ja mit Andi Möller, habe ich dir erzählt, ne? Vor ein paar Tagen, ist gar nicht lang her, Montag gesprochen. Und der ist ja nun jetzt gerade bei den Frankfurtern Leiter des NLZ da. Vielleicht packen wir euch mal zusammen in der Folge in den nächsten Wochen, weil gerade dieser Austausch und diese Unterschiede in Deutschland, Vergleich, Insel, die sind ganz, ganz spannend.
Und generell einfach Nachwuchs, ne? Das haben wir selten bislang mal so richtig beleuchtet mit Leuten, vor allem auch, die darin mal arbeiten, weil da ist für mich auch noch vieles vage. Also ich weiß ungefähr, wie das alles bei RB, weil ich dann in der Stadt wohne, mit dem Nachwuchs so schon abgeht, aber was Ausbildung angeht und so weiter, ich glaube, das lohnt wirklich, da mal ein bisschen mehr drauf zu gucken. Und das ist ja ein total wichtiger Aspekt des Fußballs. Wir müssen nicht immer nur über das höchste Regal, sondern die da hinkommen, die werden ja irgendwo geschliffen, dass sie dann da irgendwo mal hinkommen.
Habt ihr bei Arsenal, also für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, neben dem fantastischen Job, den er bei The Zone als Experte macht, ist Per Mertesacker natürlich hauptberuflich Academy-Leiter, also in Deutschland würde man sagen NLZ, der Leiter beim FC Arsenal. Gibt es da so Grundprinzipien, was Spieler mitbringen müssen oder wollt ihr genau das Gegenteil, dass die so divers sind, wie es nur geht?
Ja, wir versuchen natürlich, wir sagen mal, well-rounded Spieler sozusagen, du musst natürlich viel mitgeben. Ja, das ist ganz klar. Wir haben natürlich Vehikelfußball, was ganz, ganz wichtig ist, um Werte zu vermitteln, wie Respekt, Disziplin, Bescheidenheit. Das sind alles Dinge, die wir nutzen wollen, natürlich aus dem Fußball, aus dem Teamsport kommen.
Ja, was ist schon raus dann da?
Ja, die unfassbar wichtig sind und dann natürlich auch den Namen von Arsenal zu nutzen, um auf die Historie natürlich aufmerksam zu machen, auf das, was jetzt passiert, auch dass junge Spieler ihrer Verantwortung natürlich gerecht werden. Und wenn wir über Education, über Ausbildung sprechen, wir haben da ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf und wollen immer, dass unsere Spieler eben nicht nur denken, mit Fußball erreichen sie alles, es sind nur das eine Prozent, das sie schaffen, immer versuchen, auch realistisch an die Sache ranzugehen und immer auch ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig und ist auch verpflichtend. Deswegen Fußball und Education spielen zwei wichtige Pfeiler bei uns und da wollen wir natürlich Vorbild sein und unsere Werte und besonders meine Werte, die da perfekt zu passen, weißt du, zu dem ganzen Ausbildungscharakter. Da werden wir einige Dinge in den nächsten Jahren umsetzen und alles dafür geben.
Ja, ich weiß noch, als wir dich das letzte Mal bei uns im Podcast hatten, da noch telefonisch zugeschaltet, hast du uns beschrieben, wie das so ist plötzlich, obwohl man ja nun einiges in seiner Spielerkarriere erlebt hat, vor so vielen, vielen Mitarbeitern und Eltern zu stehen und vor denen mal so eine Rede halten zu müssen, ne?
Ja, war spannend. Also war natürlich viel aufregender als so ein WM-Finale, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so eine neue Rolle anzunehmen da und du willst sie auch liefern. Ja, du willst ja jetzt nur nicht das Gesicht sein der Akademie, du möchtest auch da sein, du möchtest präsent sein, du möchtest dich sozusagen preisgeben und dass die Leute auch das Gefühl haben, der ist hundertprozentig dahinter, der steht hundertprozentig dahinter, um was er erzählt, das wird auch umgesetzt, ne? Nur sich hinstellen und irgendwas erzählen von Gott an der Welt und dass man mal Weltmeister geworden ist, interessiert nach ein, zwei Jahren keinen mehr. Und in dieser Phase bin ich jetzt gerade 2 Jahre im Job, jetzt gehe ich in meine 3. Saison, da möchte man fundiert schon gelernt haben und mitbekommen haben, wie geht das, was geht ab im Jugendsystem von England, und ich habe da unfassbar viel gelernt, deswegen hat man da auch eine große Verantwortung, ne, wirklich in dem Job zu sein, und Arsene Wenger hat mir quasi den Job gegeben, er ist jetzt nicht mehr da, aber man weiß natürlich, mit so einer Legende, mit das, was er hinterlassen hat, auch irgendwie umzugehen, und da bin ich auch sehr, sehr stolz, sozusagen die neue Generation anzuführen.
Wir kriegen jetzt in Deutschland zumindest so ein Geschmäckchen davon, was da an Spielern in England auch nachkommt. Jetzt kommt nach Sancho der Bellingham noch hier rüber. Und man kriegt so einen Eindruck, obwohl wir gar nicht da sind. Also, ne, wir haben jetzt am Montag mit Andi Möller darüber gesprochen, über das Verschwinden der Kreativspieler und des Zehners. Ja. Wie hat er so schön gesagt? Er hatte den Großteil seiner Karriere einen, der hat ihm während am Anfang des Spiels die Hand gegeben und hat dann gesagt, ich stehe jetzt übrigens auf den Füßen, hat mir mein Trainer gesagt. Und er musste auch nicht, wie war das Zitat noch, ich musste gar nicht groß mit in die eigene Hälfte laufen.
Ja, würde vorne bei Paris reinpassen heute.
Ja, ganz genau, in den letzten 20 Minuten.
Ja, stimmt. Aber das würden die Bayern dann auch ausnutzen.
Freunde, ganz kurz, es ist mal wieder Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Ted Lasso ist das Stichwort, die Serie auf Apple TV Plus.
Ganz genau. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon ein bisschen drüber gesprochen und machen das warum gerne? Weil mir das Ding gefällt, weil es mich an meine Kindheit erinnert.
An deine Kindheit? Die ist aber lange her.
Ja, aber damals gab es Scrubs und der Schöpfer von Scrubs, Bill Lawrence, ist jetzt eben auch mitverantwortlich für diese Serie und ich finde, es wird sehr, sehr deutlich. Und Leute, in der 2. Folge hat wer Regie geführt? Zach Braff, der Hauptdarsteller von Scrubs.
JD.
Genau, JD hat jetzt hinter der Kamera gearbeitet und ich sag dir eines, man merkt es auch, dass da schon sehr viel von diesem grundsätzlichen Stil drin ist. Beispiel: Ted Lasso, der American Football Coach, der jetzt also das Premier League Team nach vorne bringen soll, hat gerade beobachtet, wie auf dem Trainingsplatz einer seiner Schützlinge aber mal so richtig auf den Sack bekommen hat. Ich glaube, man darf es so sagen. Mhm. Und das ist dann die Art, wie er damit umgeht.
Hey Sam, kommen Sie mal kurz. Coach, tut mir leid. Welches Tier ist das glücklichste auf Erden? Der Goldfisch. Wissen Sie warum?
Nein.
Hat ein 10-Sekunden-Gedächtnis. Seien Sie ein Goldfisch, Sam. Gut, weitermachen.
Okay.
Ja, die Goldfischmethode, die wende ich auch immer nach unserem Podcast an. Ich bemühe mich nach jeder Aufzeichnung innerhalb von 10 Sekunden das komplette Ding und was wir hier gemacht haben, vergessen zu haben.
Finde ich nicht so übel. Aber nochmal ernsthaft, also gerade in der Folge merkt man sehr schön, dass da dieser Stil drin ist, der bei Scrubs ist. Auch am Ende mit ein bisschen Ernsthaftigkeit, wenn es dann einen Umschwung gibt. Aber schaut euch das einfach an. Wo?
Bei Apple TV Plus gibt es ab Freitag übrigens auch die 4., also die neue Folge, die 4. Folge. 4 Folgen sind dann verfügbar.
Na ja, dann viel Spaß. 2 Themen habe ich noch. Wir müssen noch kurz über das Europa-League-Finale sprechen und dann will ich natürlich von euch beiden, und ich beteilige mich gerne, wissen, wer eigentlich dieses Champions-League-Finale gewinnt. Aber vielleicht fangen wir mit dem Europa-League-Finale an. Sevilla gegen Inter Mailand. Sevilla unglaublich erfahren, gerade in diesem Wettbewerb. Eine Truppe, die ich auch gerne sehe, weil du das Gefühl hast, dass da wirklich ein Rädchen ins andere greift. Auf der anderen Seite hast du die Einmann-Büffelherde Lukaku und einen Kader, der zwar sogar zur neuen Saison, glaube ich, nochmal deutlich besser werden wird, aber jetzt doch eigentlich Sevilla auch schon überlegen ist, oder?
Ja, ich habe schon von Anfang an gesagt, Sevilla ist die Europa-League-Mannschaft Nummer 1 des letzten Jahrzehnts und es riecht für mich nach Sevilla. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube, Inter Mailand hat viel Selbstvertrauen gesammelt in den letzten Spielen, auch hohe Ergebnisse geliefert und haben auch tolle Einzelspieler. Trotzdem glaube ich an das Kollektiv von Sevilla.
Echt, mit Zahlen mal kurz unterfüttert, seit 2000 standen die in 11 Finals, entweder im UEFA Cup oder Wahnsinn, der Europa League oder im Super Cup. Weil sie natürlich dann auch regelmäßig die Europa League, den UEFA Cup gewonnen haben und dann wieder im Super Cup. 11 Finals seit 2000. Und es ist so krass, wie das die personifizierte Mannschaft ist, die diesen Wettbewerb als ihre Königsklasse, also sie haben gecheckt, okay, es ist in Spanien nun mal so, wir müssen schon sehr viel Glück haben, um überhaupt in die Champions League reinzukommen, so, aber das ist unser Ding. Und das wünscht man sich vielleicht auch mal von der einen oder anderen italienischen Mannschaft, hat man sich das früher gewünscht, oder vielleicht auch von der Insel, gut, jetzt ist United runtergegangen, wie verteidigt man eigentlich am besten diese Einmann-Büffelherde?
Ja, also, wenn du ganz eng dran gehst, hast du verloren. Weil dann dreht er sich mit dir um, sozusagen, und du stehst dann hinter
selbst
ihm.
Selbst mit jemandem wie dir, ne? Es ist eigentlich, also.
Du hast keine Chance. Also, du musst ihm kleinen Raum geben, damit er dich nicht spürt. Und wenn er sich versucht umzudrehen, muss er halt da sein. Wenn er zu viel Platz lässt, dann überläuft er dich auch, weil dann dreht er sich, bisschen langsamer und dann nimmt er Tempo auf. Also es ist ein ganz wichtiges Gespür von gegen den Mann und im Raum. Das ist dieses Zusammenspiel, was du als Innenverteidiger beherrschen musst. Und da wünsche ich Sevilla, besonders den Innenverteidigern, viel Spaß mit. wenn du die Aufgabe bestehst, dann gewinnst du das Ding.
Genau, dann nimmst du so viel, glaube ich, raus. Klar haben die da vorne auch noch andere richtig gute Jungs, aber Lukaku ist ja so sehr Pfeiler da vorne. Finde ich total spannend. Also viele würden jetzt wahrscheinlich übermotiviert sagen, ich muss spürt den Atem, der muss mich die ganze Zeit spüren, aber genau das nutzt er dann aus.
Ganz genau, da muss man ganz vorsichtig sein mit Atem spüren, weil er hebelt dich irgendwie aus, weil er einfach unfassbar beweglich noch dazu ist, so sich zu drehen, in dich rein sozusagen zu drehen und dann entweder faulst du oder er nimmt dich einfach mit in seine Bewegung und dann wird's gefährlich.
Gibt es einen anderen Spieler wie den? Also gibt es einen, der diese Qualität auch so hat? Und egal, was für ein Verteidiger hinter ihm, aber also jetzt gerade.
Ja, früher mal. Das war Gerald Asamoah.
Ja.
Er hat unfassbare Qualität.
Gegner auf dem Rücken?
Gegner auf dem Rücken und dann mit dir rumgedreht. Diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Schmerzlich. Schmerzlich. Also entweder das tut richtig weh oder er dreht sich so clever in dich rein. Also Gerald Asamoah war der Meister in dieser Disziplin. Hat
damals Hannover noch zusammen gespielt?
Er war eines meiner Idole damals. Ja. Otto Addo, Gerald Asamoah, Fabian Ernst. Das war eine Generation, da war ich damals in der B-Jugend oder so.
Hast du gerade noch versucht, in Clubs zu kommen in Hannover?
Ja, da waren die schon dick drin. Da war ich, die haben natürlich Karriere gemacht, aber haben natürlich Hannover noch geholfen. Regionalliga, zweite Liga, das war sozusagen da, wo es viele finanzielle Probleme gab. Und in der Zeit kam halt ein Martin Kind, muss man auch dazu sagen, und hat den Verein da gerettet in der Situation. Aber Otto Addo damals zu Dortmund, Asamoah damals
geile Spieler.
Zu Schalke gegangen. Waren tolle Spieler, die Fabian Ernst natürlich auch dann über mehrere Stationen, Werder Bremen, auch Schalke 04 und Nationalmannschaft. Tolle Spieler, die wir damals in Hannover hatten, die in jede Disco reingekommen sind zu der Zeit.
Ja, da hattest du dann noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
Ja, aber heute, es gibt keinen anderen, also das kann Lukaku so gut wie niemand sonst und mir fällt jetzt auch ad hoc niemand ein, der ähnlich wäre. Von so großen, kantigen, gleichzeitig beweglichen, schnelligen, sagt man ja.
Jungs,
so Wandspieler, also ne, wir haben auch letztens schon wieder drüber gesprochen, die haben ja auch so quasi wie im Basketball, die haben einen so einen Spielzug, der einfach darauf beruht, dass er mit dem Rücken zum Tor den Gegner hinten drauf hat und dann zum Beispiel das Ding auch klatschen lässt. Also sie nutzen das halt auch so gut und es gibt einfach niemanden mit denen, ich weiß nicht, auch physischen Voraussetzungen.
Wenn du Wandspieler, du hast Giroud als Typ sozusagen, als Wandspieler körperlich sehr, sehr robust, sehr wuchtig, kopfballstark. Ich glaube, Lukaku ist dann in der Geschwindigkeit nochmal ein bisschen wuchtiger. Aber das sind Spieler, die auch immer gebraucht werden. Auch Chelsea ist dann wieder zu Giroud gegangen, die französische Nationalmannschaft ist auch wieder zu Giroud gegangen. Ich glaube, das sind so Spieler, die sind ganz schwierig zu ersetzen und zu finden. Merken wir ja, wir sind ja jetzt am Kämpfen. Wo kann man dann noch den einen oder anderen Spieler finden? Ibrahimovic.
Weißt ja, du, den habe ich auch gerade gedacht. Ja.
Vielleicht den könnte man noch nennen.
Aber es ist schön, dass die nicht aussterben.
Übrigens. Hashtag KMD Podcast. Schreibt uns gerne, wen gibt es da? Irgendwer rutscht uns, glaube ich, jetzt
es
noch
ist,
durch.
Es ist schön, dass die nicht komplett ausgestorben sind. Weil irgendwann hat es ja mal das Gefühl, diese großen Stürmer, die gehen einfach weg. Das ist gerade kein Trend hin. Aber die faszinieren mich bis heute einfach immer noch.
Ja, sie kommen auch sonst immer wieder. So, wer gewinnt das Champions-League-Finale? Letzter Punkt. Also Freitag Europa-League-Finale könnt ihr auch auf The Zone schauen und dann am Sonntag das große Finale in der Königsklasse. Wer macht das Ding? Zander darf anfangen. Ich mach am Ende.
Super. Ich sag 2-1 Bayern in der Verlängerung.
Hatten wir noch gar nicht, ne? Irgendwie auch kurios, dass es noch keine Verlängerung gab.
3-2 Bayern, sage ich. Regulär.
Regulär? Ich glaube auch an viele Tore und an ein geiles Finale mit dem Ausgang. Ich sag 3-2 Verlängerung.
Ja. Also du nimmst jetzt von mir Bayern,
die Verlängerung.
3-2 für die Bayern. Also
du nimmst jetzt von mir die Verlängerung von Perdes 3-2 und das ist jetzt dein Tipp.
Deswegen wollte ich als Letzter. Das sind gute Gedanken bei euch beiden mit dabei. Die Lösung ist 3-2 Wahnsinn. In der Verlängerung. Ihr könnt es am Sonntagabend ab 20.30 Uhr bei uns auf The Zone verfolgen. Dann auch mit all den Analysen, die wir jetzt quasi so ein bisschen selbst recherchiert haben. Also wir gehen nochmal an diese Defensive von Paris ran, wenn es dann um die Rückwärtsbewegung der Offensivleute angeht. Mismatch eventuell, X-Faktor da links für Mbappé. Das wird alles noch sehr, sehr spannend. Dominik steht dahin. Wann kommen jetzt die Ladies hier in den Club?
Das fragt er sich auch.
Wir sind immer noch komplett alleine da. Vielleicht machen wir einfach Feierabend und laden den Podcast
ab. Übrigens, Barca hat noch einen neuen Trainer, ne? Ronald Koeman. Nach der letzten Folge haben wir ja noch so spekuliert, wer könnte es werden. Abidal weg, Koeman mit Schröder wahrscheinlich als seinem Co. Und das ist doch eine schöne Nachricht, um den Podcast zu beschließen. Marco Reus ist wieder im Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund, zumindest teilweise.
Ja, hören wir doch mit was Positivem auf.
Ne? Ja. Also es war die ganze Folge, war positiv. Per war mit dabei. Klar, war schön, war mal eine andere Folge.
Ja. Danke, Per. Super, vielen Dank. Wir hören uns ja bald schon wieder. Und nach dem Finale setzen wir uns sofort wieder in dieser Konstellation zusammen. Noch Sonntagabend, das ist richtig. Und dann, und dann gucken wir uns an, wer recht gehabt hat. 3-2 nach Verlängerung. Merkt euch das einfach, Kinder. Ja. Ihr wisst, hier ist der große Tippmaster. Bis Sonntagabend.
Per, vielen Dank nochmal.
Kein Problem.
Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von bwin mit Alex Schlüter und Benny Zander.